da habe ich etwas erlebt, was eben auch ganz nahe liegt, denn viele haben ihn gekannt, einen Angestellten, den ich hatte, Benedetto Roversi. Dieser Angestellte, der ist ins Hospital eingeliefert worden, wegen Leberkrebs. 14 Tage nachher schon, in der Nacht vom 11. auf 12. November, das macht er die Augen auf und sagt, jetzt ist Pater Pio da. Mama, jetzt sterbe ich. Hat sie alle begrüßt und ist friedlich gestorben. Aber nun könnte doch ein Kritiker sagen, ja, wer weiß, was man in der Todesstunde nicht alles sehen kann. Aber diesmal wollte uns Gott einen handgreiflichen Beweis geben der Wahrheit, dass er es war. Denn in derselben Stunde träumt eine Seele in Mailand, eine geistliche Tochter in Mailand, Pater Pio, ganz lebendig. Da meint sie nun, da könnte sie ihr Herz ausschütten und sagt mir, Raccomando, ich empfehle mich für das und das. Aber Pater Pio, der unterbricht sie ganz streng und sagt, beschleunige dich, ich muss jetzt ins Hospital gehen, denn dort stirbt eine gute Seele, die Beni heißt. Beni, das war der Übername, wie in der Familie, er hieß Benedetto. Sie wacht auf und denkt sich, aber ich kenne niemanden, der Beni heißt. Hat ans Hospital geschrieben, sagt mir, wer ist in der Nacht vom 11. auf den 12. um 11 Uhr abends gestorben, der Beni heißt? Natürlich haben die geantwortet, das ist Benedetto Roversi, der Angestellte von Abrech. Dieses Übereinstimmen von demselben Zeitpunkt mit dem, was Pater Pio gesagt hat, ich muss jetzt ins Hospital gehen, ich glaube, da kann keiner mehr zweifeln, dass es sich tatsächlich um eine Wahrheit handelt. Oh, wenn Sie wissen, wie viele solche Fälle ich schon erlebt habe, wenn ich manchmal zu Sterbenden gerufen worden bin, wie die auf einmal sagen, jetzt ist Pater Pio da. Aber nicht nur Sterbende, die in der Gnade Gottes sind, wie hier im Kreise der geistlichen Kinder, aber auch schwere Sünder rettet. Und da ist immer wieder der Fall zu nennen, dieses Fräulein, die kam immer her, die sammelte immer für das Hospital, was damals im Beginn war, ein sehr tief frommes Fräulein, und sagte, Pater Pio, mein Vater ist ein Atheist, vollkommen ungläubig, er will nie etwas wissen von Kirche und Sakrament. Sonst ist es aber ein braver Mann. Pater Pio, beten Sie für meinen Vater. Pater Pio verspricht natürlich, er wird beten. Pater Pio betet aber nie umsonst. So kommt der Mann mit 82 Jahren zum Sterben. Will nichts wissen von Sakramenten, will nichts wissen von Priestern. Die Tochter ist genötigt, ihm beizustehen mit einigen Verwandten. Kurz bevor er stirbt, hört sie aber, dass er etwas betet. Das wundert sie, dass ihr Vater auch etwas beten kann. Und so ist er dann gestorben und sie hat hergeschrieben einer guten Bekannten, geh zu Pater Pio, sage ihm, dass mein Vater gestorben ist, frage ihn, ob er nicht doch sein Seelenheil erlangt hat. Ich habe das alles aufs Tonband genommen und sie sagte, Pater Pio hat sich ganz majestätisch aufgerichtet im Beistuhl, hat gesagt, antworte ihr, dein Vater ist gerettet, denn im Augenblick des Todes habe ich ihm beigestanden. Jetzt denken wir mal darüber nach. Wir würden fragen, wie ist das zu erklären, dass dieser Mann vollkommen ungläubig die Gnade hat, dass Pater Pio ihm beisteht. Wenn Sie, das ist die Kraft der Fürbitte. Der wollte nichts wissen, Aber sie hat Pater Pia gebeten, die Fürbitten, wie wir für andere tun, die werden am ersten erhört, weil es nicht gerade unser Interesse ist. Umso mehr eine Tochter für den Vater betet, denn das vierte Gebot geht für beide. Diese Bilokationsgabe, schauen Sie mal, wie weit das geht. Hier nebenan ist eine kleine Villa, die heißt Campanile. Dieser hat mir gesagt, meine Schwester war im Dorfe von der Treppe gefallen, da sind diese hohen äußeren Steintreppen, und hatte sich das Rückgrat schwer verletzt. Damals gab es noch kein Hospital, wurde ins Bett gebracht und fürchterliche Schmerzen. Sagte, da bin ich zu Pater Pia hinaufgesprungen, sie ist eine Lehrerin war sie, und habe ihr gesagt, meine Schwester ist von der Treppe gefallen. Pater Pia sagt, in 14 Tagen wird sie wieder auf der Beine sein. Und das musst du glauben, auch wenn sie sterben würde. Wie sie dann nach der Schule heimkommt und die Schwester ist voll Schmerzen im Bett, mit einer Kollegin sitzen die beim Bett von der Kranken. Auf einmal wird die blass und ich sage, was hast du, ist dir schlecht? Ja, siehst du denn nicht? Jetzt ist Pater Pia gekommen. Jetzt geht er an das Bett. Jetzt legt er ihr die Hand auf und sagt, povera Maria, arme Maria. Die macht die Augen auf, sagt, ach, jetzt ist mir's aber viel besser. Und sie schaut, 8 Uhr abends war's. Am nächsten Tag, gleich nach der Schule, geht diese Lehrerin wieder bei der Pia, trifft ihn draußen, war er öfters draußen, und fragt ihn, um welche Zeit sind Sie gestern denn bei mir gewesen? Um 8 Uhr, hat er gesagt. Um 8 Uhr. Sie war aber noch nicht ganz geheilt. Wie ich aber nach 14 Tagen aus der Schule komme, da ist sie mit dem Besen schon in der Küche. Also genau 14 Tage war sie wieder auf den Beinen. Ne? Um 8 Uhr. Sehen Sie, die eine hat es gesehen, die andere sieht es nicht. Und das ist eben oft so, das hat der Dr. Fester, der das wunderbare Buch geschrieben hat, im Dunkel der Wissenschaft und in dem Lichte des Glaubens, was leider nicht mehr aufgelegt worden ist, der hat das als Arzt, hat die Wunden untersucht und schreibt in seinem Buch, die Wunden, die gehen durch und durch, denn ich habe meine Finger berühren können. Hab sogar etwas Gedrucktes lesen können durch die Hand. So auch die Füße. Die Herzwunde, das ist ein Kreuz, in Kreuzform wie ein umgedrehtes Kreuz. Und da habe ich nicht recht gewusst, warum das ein umgedrehtes Kreuz ist. Die Lanze, mit der Christus Herz verwundet wurde, die hat 4 Schneiden, ist eine vierschneidige, nicht eine glatte. Folgedessen eine Verwundung, die damit gemacht wird, kann nur in einer Kreuzform sein, weil es vierschneidig ist. Dann hat man endlich die Erklärung. Derselbe Doktor sagt, ich habe ihm vom Herzen ein Tüchlein weggenommen nach 24 Stunden, was einen so großen Wohlgeruch verbreitet. Man könnte nicht sagen, es ist Rosen oder Veilchen oder Lilien, es ist einfach ein Wohlgeruch. Aber das Blut ist das erste immer, was in Verwesung übergeht. Nach 24 Stunden, wenn man da ein Tüchlein von der Brust wegnimmt, dann kann man sagen, zum wenigsten hat es keinen Wohlgeruch. Dieses aber hat er selber nicht dran geglaubt, sondern hat es mitgenommen. Schon im Bus haben die angefangen, was ist denn das? Er hat es in eine Schachtel getan. Was ist denn da für ein Wohlgeruch? Dann in Rom hat er es hingestellt und alle Klienten haben alle festgestellt, dass da ein ganz besonderer Wohlgeruch ist. Und er nennt das ein liebenswürdiges Dauerwunder. So ist es immer geblieben. Eine von diesen älteren Lehrerinnen hat mir gesagt, wir anfangs merkten in der Kirche bei der Messe sich mit einem großen Wohlgeruch anfühlte. Dann merkte ich, wie derselbe Wohlgeruch im Dorfe merkte. konnte mir das nicht erklären. Dann ging ich mit der Schule mal ans Meer, nach Manfredonia. Da merkte ich, dass derselbe Wohlgeruch vom Meere kam, mit einem Wind, der vom Meer kam. Da habe ich dann zu Pater Pier gesagt, Pater Pier, ich habe mir gedacht, dass dieser Wohlgeruch von Ihnen kommt. Sagt er, so lange hast du gebraucht, das zu begreifen. Sehen Sie, das sagt auch der Heiland, ich bin es, welcher den Wohlgeruch verbreite. Ne? Habe ich da vorher gelesen. Ne? Dieses Wohlgeruch verbreiten, das ist eines der Hauptmittel, um sich zu erkennen, dass Pater Pier wieder mal bei uns ist. In derselben Zeit, dass einer das riecht, mit dem Wohlgeruch, denn der Dr. Fester sagt, die Wellen, Schallwellen können von weit her kommen, aber was man riecht, muss nahe sein, denn das sind Körperchen, die sich direkt von dort loslösen und folgedessen ist die Quelle nahe. Also manche sehen ihn, manche merken es aber nur durch den Wohlgeruch. Im Geschäft hörte ich, wie ein Mann erzählt, ich träumte, Pater Pier, der hält mir ein weißes Blatt hin und da ist der Name drauf von einem Nachbar. Und Pater Pier sagt dazu, gehe zu dieser Familie, sage ihr, dass ihr Sohn noch wenige Tage zu leben hat. Er möchte seine Seele in Ordnung bringen. Da es aber eine Familie war, die nichts glaubt und nicht in die Kirche geht, ist er nicht hingegangen, wie Pater Pier gesagt hat. Er sagte, die lachen doch nur drüber. Das war Mittwoch. Am Sonntag ist der einzige Sohn von 27 Jahren unter ein Lastauto der Kopf ganz zerquetscht worden, dass er nicht mal die Mutter sehen konnte. Der macht sich natürlich Vorwürfe, dass er da nicht hingegangen ist. Die hätten es natürlich nicht geglaubt, aber nachher hätten sie es begriffen. Ne? Jetzt muss ich Ihnen notwendigerweise etwas erklären über die Stigmatisation. Ist doch eine so wichtige Sache, Pater Pier ist auf der ganzen Welt bekannt, der stigmatisierte Mensch, der Kapuziner mit den Wundmalen. Ja, wir verehren ja auch Franziskus gerade deshalb so, ne? Aber wenn man nach Assisi geht, da muss man ein Stück weit reisen, dass man auf die Werner kommt, in den hohen Wald, und da heißt es, da ist es gewesen, da ist es gewesen, ist das und das geschehen, man weiß aber nicht genau. Aber hier ist die Werner da in der alten Kirche. Hier lebt der Heilige noch. Was ist da geschehen? Wir wissen ganz genau, was geschehen ist, denn Pater Pier hat es selber geschrieben. Und gerade diese Lehrerin, die ich genannt habe, die sagt mir, Pater Pier hat mir einen Brief gegeben und hat gesagt, gib ihn auf. War aber auf. Wo habe ich gedacht, na, da kann man auch mal reinschauen. Und da erzählt Pater Pier seinem geistigen Führer, der im nächsten Ort damals lebte, was geschehen ist. Er schreibt, süßester Vater, da merkt man sein Inneres an dem Wort süßester Vater, denn Sie haben keine Idee, wie Pater Pier eins ist mit der Süßigkeit Christi. Ich habe ihn manchmal gesehen. Man kann ihn schwer ertragen. Deshalb ist er auch ein bisschen grob, sagt er, wenn ich nicht so wäre, dann würde ich mir nie mehr frei werden. Ne? Süßester Vater, hören Sie, was mir geschehen ist. Ich war nach der Messe im Chor im Dankgebet. Das hat sicher seinen Sinn, dass er gerade im Dankgebet nach der Messe dieses Stigma bekommen hat, weil das von Priestern so vernachlässigt wird. Ich sehe manche die Messe zu Ende gleich mit der Zeitung unter den Arm wieder weggehen. Ne? Aber Pater Pier, wenigstens eine Dreiviertelstunde nach der Messe, blieb immer im Chor im tiefsten Dankgebet. Da ist ein Gefühl tiefster Verdemütigung meines Nichtsein sogar meines Sünderseins über mich gekommen und dachte, wenn das jetzt noch etwas stärker wird, dann muss ich sterben. Das sieht man, bevor er ihm die Gnade gegeben hat, eine schmerzhafte Gnade, aber doch Gnade, die Teilnahme an seiner Passion, da musste er alles Menschliche wegradieren durch diese tiefe Verdemütigung. Diesem Gefühl hat ein großes Gefühl des Friedens Platz gemacht. So ist es auch, nicht? Wenn man tief demütig ist, dann ist man voll Frieden. Die Stolzen, die Eigensüchtigen, die meinen immer, sie hätten nicht das, was ihnen zukommt und sind immer unruhig. Ihnen ist ein großes Gefühl des Friedens gekommen. Und wie ich aufschaue, da sehe ich das Kreuz vor mir wie lebendig und sehe, wie fünf feurige Strahlen auf mich zukommen. Dann habe ich nichts mehr gewusst. So endet der Brief. Ganz einfach. Das war der Augenblick, wo diese fünf feurigen Strahlen, die von dem Kruzifix, haben ihm auf einmal das Herz durchbohrt, Hände und Füße, und hatte auch im Anfang die Dornenkrone, es lief sogar Blut herunter. Er hat aber so gebeten, dass Gott ihm das von ihm nehme, so öffentlich das zu sehen. Aber er ist ohnmächtig geworden, wie das geschehen ist. Und ist hingefallen. Und das hat der Pater Guardian gehört, dass er einen Schmerzensstrei ausgestoßen hat. Wie er in den Chor kommt, sieht er, wie Pater Pia am Boden liegt, mit den Händen geschlossen, aber wie am Kreuz. So lag er da. Die wussten nicht, was geschehen war, aber der hat Vaters gerufen, damit sie ihn in die Zelle bringen. Die meinten, er ist schlecht geworden. Aber die Vaters sagen, die leben noch. Von ihm ging eine solche seraphische Helle aus, dass wir fast nicht den Mut hatten, ihn anzurühren. Es war etwas, was sie sich nicht erklären konnten. In die Zelle gebracht, aufs Bett gelegt, sieht der Pater Guardian, dass da ja Blut herauskommt. Er hat ihm die Hände aufgemacht und haben gesehen, was geschehen ist. Pater Paulina, die Casa Calenda heißt dieser, der hat mir so viel erzählt, weil es gerade einfällt, da will ich erzählen, was dieser erste Pater Quadi mir erzählt hat. Er sagte, es ist meine Pflicht, als Letzter an den Zellen anzuklopfen, und da antwortet der Pater drin, Ave Maria. So gehe ich auch bei Pater Pia, Ave Maria. Dann gehe ich den letzten Blick im Chor, um zu schauen, ob die Kerzen, ob alles ausgelöscht ist. Da sehe ich Pater Pio, wie er vom heiligen Josef kniet und betet. Ja, ich habe doch gerade gehört, dass er in der Zelle ist. Da bin ich wieder in der Zelle. Ave Maria, die Stimme von Pater Pio. Dann bin ich wieder in die Kirche und da sehe ich wieder Pater Pio, wie er da betet. Da bin ich aber schnell in meine Zelle gegangen und habe einen Cognac getrunken. Dieses Fräulein, die Campanile, die mir das alles erzählt hat, sagte mir, ich habe alles aufs Tonband genommen, die spricht so halb im Dialekt. Diese Stigmatisierung war an einem Freitag. Am 20. September werden es dieses Jahr 50 Jahre. Sie geht Samstag hin, sieht Pater Pia, sitzt in der Sakristei und sucht seine Hände zu verbergen und sagt dieses rührende Wort zu ihr, warum bist du gestern nicht gekommen? Ich hätte so notwendig eine Maria gebraucht. Jesus hatte seine Mutter unterm Kreuz. Das hat sie aber nicht verstanden. Aber wie sie ihm Messgeld geben will, da musste er notwendigerweise die Hand aufmachen. Da hat sie gesehen, dass da die Wunden waren. Dann sind sie zusammen hinuntergegangen bis zur ersten Station vom Kreuzweg. Dort haben sie den Engel des Herrn gebetet, sie geht ins Dorf weiter und Pater Pio wieder zurück. Und da hat sie den Mut gehabt, als Erste die Wunden zu küssen. Pater Pio war aber tief verdemütigt und hat gesagt, du wirst sehen, zu Weihnachten sind sie nicht mehr da. Er dachte, wie so manche Stigmatisierte, er könnte Gott bitten, und das hat der Pater Pio auch getan, er möchte ihm die Schmerzen lassen. Er sollte ihm aber die äußeren Zeichen wegnehmen. Aber Gott hat ihn nicht erhören wollen, uns zuliebe, damit wir ein Zeichen der Wahrheit hätten. Anfangs, da konnte Pater Pio nichts essen wie Theresa Neumann. Er wurde auch gezwungen, im Gehorsam etwas zu essen, und das brach er dann wieder nach einiger Zeit ganz genauso. Und da erzählt mir ein Mitbruder, ein anderer Pater, wir sind mal nach Pompeji gegangen mit Pater Pio. Wie es Mittag ist, gehen wir in das Restaurant, was da links ist vom Santuario. Und ich sage, Pater Pio, wie soll man das machen? Denn er wusste, er muss etwas essen aus Gehorsam. Er wusste aber auch, dass er es wieder raus tut. Hat der Pater Pio gesagt, na, hab nur keine Angst. Pater Pio isst etwas von dieser Spaghetti. Und auf einmal dreht er sich um, um das wieder herauszutun. Ne? Und da war ein schöner, großer Hund, der hat den Mund aufgehört, hat alles aufgeschluckt. Gar niemand hat das gemerkt, wie das alles geht. Ne? Nun fügen wir etwas hinzu, was für alles sehr wichtig ist. Und da muss ich notwendigerweise etwas von meinem Leben, von meiner Bekehrung hinzufügen, weil da vieles drin ist, was das Licht, die wahre Erleuchtung von Gott ins richtige Licht stellt. Wie ich das erste Mal hergekommen bin, da kam ich mit der Absicht, die Heilung der Frau zu erbitten. Denn gleich nach der Hochzeit stellte sich fest, dass sie ein Gebärmutterfibrom hätte, wegen dieser großen Blutverluste. Aber man wollte es nicht glauben, wie man so ist, und hat es verschoben, 4 Jahre. Jedes Mal, wenn man wieder zu einem anderen Spezialisten ging, da war es wieder größer. Der letzte habe ich den ganzen Attest hier. Das war nach außen hin schon greifbar und beschreibt die Größe. Bevor wir aber entschließen, die Operation zu machen, da werden wir von einer Seele belehrt, geht's doch zu Pater Pio. Wo geht's? Da gehen doch so viele hin, die so viele Heilungen bekommen. Da bin ich dann auf dem Weg gemacht, habe mir einen Weg gemacht, und wie ich hier ankomme und sehe Pater Pio, da hat mir so einen tiefen Eindruck gemacht. Er macht schon jetzt auch noch einen Eindruck. Aber damals mit seinem schwarzen Bärtle war er viel magerer und einen schwarzen Bart und den Blick, da habe ich Giovanotto, junger Mann, hat er mir immer gesagt, Giovanotto, hatte ich nicht den Mut anzufangen, gleich um eine Gnade zu bitten, der Heilung, sondern beichten, das habe ich gefühlt, hier muss man mal beichten. Ich war schon übergetreten, aber ungenügend unterrichtet worden, denn es musste geheiratet werden und da musste es schnell gehen. Nach 2 Fragen, da sagt er, du musst dich erinnern, wenn du das letzte Mal gut gebeichtet hast. Dann ist er weggegangen zu den Frauen. Das war für mich ein schweres Problem, denn ich wusste ja gar nicht recht, was heißt das, gut gebeichtet zu haben? Ja, sagte ich mir im Kopf. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich von einer anderen Religion komme. Jetzt, wenn er wiederkommt, da werde ich ihm das erklären und werde ihn bitten, ich möchte gern von Kindheit anfangen. Generalbeichte kannte ich gar nicht, das Wort. Von Kindheit wollte ich anfangen. Kommt er wieder. Na, hast du dich erinnert, wenn du das letzte Mal gut gebeichtet hast? Und da fange ich an und möchte zwei Sätze, wie ich mir das so schön gedacht habe. Aber er unterbricht mich immer wieder mit diesen sonderbaren Augen. Du hast gut gebeichtet damals, als du von der Hochzeitsreise zurückgekommen bist. Lassen wir alles andere und fangen da an. Ich habe mich gefragt, wieso hat er das gesagt, dass ich damals gut gebeichtet habe? Das war so tatsächlich. Am nächsten Tag nach der Hochzeitsreise sagt meine Frau, jetzt musst du beichten gehen. Habe ich gesagt, das tue ich nicht gerne, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Das ist nämlich das Schwerste für einen Bekehrten, die Beichte. Ja, sagt sie, geh doch zu dem Priester, der dich unterrichtet hat. Der kennt dich und wird dir helfen. Und so war es. Der hat mich alles gefragt. Hast du das getan? Nein. Hast du das getan? Ja. Also, es ist alles gefragt worden und die ganze Beichte bestand zu antworten, ja oder nein. Das war höchst einfach und da bin ich aufrichtig und ehrlich gewesen. Die anderen Male ging ich eben woanders hin und da habe ich immer wieder weggelassen, was ich nicht sagen wollte. Deshalb hat er das tiefe Wort gesagt, du hast gut gebeichtet damals, als du von der Hochzeitsreise zurückkamst. Also da sind zwei Wunder dabei. Es war tatsächlich am nächsten Tag nach der Hochzeitsreise. Andernfalls wird jeder Priester sagen, jeder Theologe, das ist ein Zeichen, eine Gnade, wo man deutlich sieht, die nur von Gott kommen kann. Denn niemand weiß, wenn du gut gebeichtet hast, als Gott allein. Wenn also Pater Pius sagt, du hast gut gebeichtet damals und übernimmt das über seine Seele, dann ist das ein Zeichen, dass er tatsächlich von Gott erleuchtet ist. Nun fing die eigentliche Beichte an und da kam alles heraus, dass er alles besser wusste als wie ich. Er hat das Wort gesagt, was mir durch und durch ging. Du hast einen Hymnus an Satan gesungen. Während Christus für dich am Kreuz verblutet ist, das waren alles so Worte, wir haben einen tiefen Eindruck gemacht. Dann am Ende, nach der Absolution, sagte er, es mögen die Engel vom Himmel her niedersteigen und anzünden in diesem Herzen die Liebe Gottes. Wir sollen nicht immer bitten um zeitliches, vergängliches. Wir sollen bitten, wie es im Evangelium heißt, sucht zuerst das Reich Gottes. Das ist das Gnadenleben. Das andere wird euch nachgeworfen, sagt Pater Pius. Da brauchen wir nicht mal darum bitten. Wenn wir aber erbitten die Heilung von dem und dem, nicht immer gibt Gott das zu. Denn viele würden nicht gerettet werden, wenn sie gesund wären. Es gibt so viele Männer, die liegen im Hospital gelähmt oder sowas. Wenn die voll Kraft wären, dann würden die denken ans Geld verdienen, ans Vergnügen und manches andere Sündige. So aber liegen sie da und werden vielleicht schön in den Himmel kommen. Ne? Die Frauen, die erbitten immer die Heilung. Aber er sagt, manchmal höre ich die Stimme von Gott, die sagt nein. Aber diese übernatürlichen Gnaden, die kann Gott niemand zurückweisen. Also habe ich auch diese Worte gehört, dass die Engel vom Himmel her niedersteigen mögen und anzünden in diesem Herzen die heilige Liebe Gottes, sodass er zum Schluss zufügte, mit dir ist Christus barmherziger gewesen als wie mit Judas. Nur können Sie denken, wie man das durch und durch. Wie ein elektrischer Strom habe ich das gefühlt. Mit dir ist Christus barmherziger gewesen als wie mit Judas. Nicht nur vergeben, sondern auch noch Geschenke dazu. wie ich dann heimkomme, dann haben die mich fast nicht mehr gekannt. Als Protestant konnte ich nie verstehen, das Leiden Christi, das gekreuzigt sein, sagt er, mir gefällt Jesus, der segnet die Kinder, sowas, ne? Aber wie ich dran hier weggehe, dann ist es wie ein Schleier weggegangen, dann habe ich das auf einmal alles erfasst, was das bedeutet. Deshalb bin ich in der Früh um 5 Uhr aufgestanden, die Messe gehen, die tägliche Kommunion hat gleich angefangen. Die haben gesagt, was ist denn mit dem Federico geschehen? Und meine Frau sagt, ja, hast du denn auch für mich gebeten? Ja, das schon. Hat auch zugegeben, dass er beten wird. Weißt du, was wir machen? Jetzt fahren wir mal alle beide. Da wirst du, Pater Pio, bitten um das, der Heilung. Damals war in Bologna ein Kapuziner, der hatte die Gabe der Prophezeiung. Der musste dauernd versetzt werden, weil die Leute das merkten und gleich immer alle zu ihm liefen. Der kam bei uns ins Geschäft und sagte, ah, Sie fahren zu Pater Pio? Schauen Sie, erst bekommen Sie eine schlechte Nachricht, dann eine gute Nachricht, dann einen Sohn, der wird Priester sein, der wird Heiliger werden. Ich habe gar nicht drauf geachtet, auf diese Worte besonders. Jetzt kommen wir her und da geht meine Frau in die Sakristei der Männer, denn es war erlaubt, dass die Frauen, die etwas schwerhörig sind, auch beim Offenen in der Sakristei der Männer konnten die beichten. Aber weil der Pio so schlau ist, der hat ganz leise gefragt, wann hast du das letzte Mal gebeichtet? Da hat sie geantwortet. Und da hat er gesagt, ah, du hörst schlecht. So hat es angefangen. Ja. Dann hat sie gesagt, Pater Pio, die Ärzte sagen, dass ich die Operation machen soll. Ja, mach doch, was die Ärzte sagen. Das war die schlechte Nachricht. Pater Pio, wenn ich die Operation mache, werde ich nie mehr Mutter werden können. Ja, dann keine Messe. Denn dann wärst du fürs ganze Leben ruiniert. Das wäre eine sogenannte totale Operation gewesen. Er hat ja nicht gefragt, was. Aber man sieht schon die Antwort. Du wärst fürs Leben ruiniert. Hab Vertrauen auf Gott. Hat dir einen Segen gegeben und das muss der Augenblick der Heilung gewesen sein, denn er ist schlecht geworden, tatsächlich. Ich stand in der Kirche und schaute, wie sie aus der Sakristei zurückkommt, ob sie lächelt oder nicht, da habe ich ein Lächeln gesehen. Da habe ich gedacht, das ist gut gegangen. Und hat mir gesagt, niente coltelli, keine Messer. Oh, wie so ein Wort schön lautet, ne? Keine Messer. Jetzt war es aber so, wie wir heimkommen, dass die Hauseigentümerin, die war zu gleicher Zeit Ärztin, die hatte sie schon öfters untersucht und hat sie gleich wieder untersucht, hat aber nichts mehr finden können. Jetzt geht aber einige Zeit vorbei, beinahe über ein Jahr, ohne dass man da die guten Folgen von dieser Heilung sieht. Und so war ich wieder mal gekommen und da ging ich zu Pater Pio, um ihn zu begrüßen, zur Abfahrt und sagte, wir wissen, wie es bei uns ist, wir können nie zu zweit wegen Geschäft. Jetzt schicke ich meine Frau, sagt er, schick sie mir nicht. Denn wenn man zu zweit ist, da soll man nicht mehr reisen. Es geht so schnell, einen kleinen Geschöpfchen weh zu tun. Da bin ich heruntergeflogen. Bis zur Telegrammstation und da ist das Telegramm auch da drin. Da habe ich dann telegrafiert, bereite Kinderausstattung vor. Ja, bereite Kinderausstattung vor, ich bin überglücklich. Und da hat sie gedacht, ja wieso? Das war im zweiten Monat, wo man menschlich keine Kenntnis hatte. Da hat er mir gesagt, es geht so schnell, einen kleinen Geschöpfchen weh zu tun, ne? Meine Frau war von Natur aus etwas pessimistisch eingestellt und meinte, wenn sie immer stärker wurde, das wird wohl das Fibrom sein. Da habe ich sie immer ausgeredet. Aber eines Morgens, da ruft sie mich, Federico, Federico, wie ich dann ins Zimmer komme, sagt sie, jetzt ist Pater Pier da gewesen, mit einem Bottempfang, mit einem Kinderbettle, und da war ein lebendiges Kind drin und hat mir so hingehalten, als wenn er sagen wollte, glaubst du nun noch nicht? Dann hat sie nicht mehr gezweifelt. Dann, im letzten Monat, sagt, jetzt gehen wir mal zum Tassinari. Wie der sie sieht, sagt er, Frau Abrecht, das ist aber nicht das Fibrom. Das hat er gleich gemerkt. Ne? Hat sie etwas untersucht und abgeholt, war ganz verlegen. Er sagte, was habe ich Ihnen denn gesagt? Ja, Sie haben so und so gesagt, das haben Sie auch in Ihrem Tagebuch geschrieben. Sagt er, was man mit den Händen greift, ist sicherer als was man mit den Augen sieht. Ich verstehe nicht, ich kann nichts mehr finden. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie an Gott glauben, aber ich will Ihnen erzählen, was inzwischen geschehen ist. Ah, jetzt verstehe ich. Ich bin bereit, jedem schriftlich zu geben, dass die Frau Abrecht vorher das hatte und jetzt nicht mehr zu finden ist, als wie eine gute Schwangerschaft. Dieser Doktor, der auch etwas lau war in der Religion, der wurde auf einmal ein eifriger Christ und schickte zu meiner Frau immer Fälle von Krebs und so, sagt, da geht's zu Frau Abrecht, ich kann eigentlich nichts mehr tun. Jetzt kommt das Kind auf die Welt, nicht im Hospital, wie es jetzt Mode ist, ganz gewöhnlich im Haus mit der Hebamme und war ein besonders liebes, schönes Kind, nicht wie die Kinder, die manchmal so rot sind, war wirklich nett so. Und da kamen so viele Leute wie eine Prozession, denn alle wussten von dem Fall, ne? Jetzt haben wir nach 3 Monaten gesagt, jetzt müssen wir mal die Dankesreise machen. Da waren so viele, dass wir einen eigenen Waggon gemietet haben, denn damals gab es diese Busse noch nicht. Da hat das Kind das ganze Nacht schön geschlafen und da war der ganze Waggon voll. Prozessionsweise, der damals war die Straße noch nicht so, ging ich voran mit dem Kind und in die Kirche aufgemacht wurde, habe ich es auch mal dargelegt. Das Kind wuchs, wie sagt man, mit Gnadengaben, denn wie er noch klein war, sagte er, Mama, jetzt habe ich Jesus gesehen, der war ganz in die Wolken drin, er war so am Kreuz, so fing es an. Und so hat er dann öfters gesagt, wie die Deutschen nach Dänemark und überall sagte, da war der Heiland böse, hat er mir gesagt, er hat alles geschrieben, das habe ich alles aufbewahrt, sagt er, dafür, dass die Deutschen die anderen Länder eingegangen sind, dafür werden sie mal von allen anderen besetzt werden, wie es auch gekommen ist. Ne? So hat das Kind, wie habe ich ihn immer so gelassen, als wenn das etwas Natürliches wäre, nicht zu sagen, dass er etwas Besonderes hätte. Aber wie das natürlich dann jemand gemerkt hat, da ging es los, Future, frag mal Jesus, da habe ich gesagt, Pater, geh zu Pater Pio, frage ihn, wie du dich betragen sollst. Pater Pio hat gesagt, schreib nichts mehr, sag nichts mehr, später wirst du es auch besser verstehen. Dann hat er kein Wort mehr rausgekriegt von ihm, wie diese Gabe weitergegangen ist. Jetzt können Sie sich denken, hat er schnell gelernt, mit mir Messe zu dienen in der Pfarrerei und haben wir immer zusammen Messe gedient. Deshalb, als er mit 6 Jahren, etwas nach 6 Jahren, herkommt, hat der Pater Pio die Messe gedient, wovon auch eine Fotografie da ist. Nach der Messe, wie Pater Pio sich umdreht und sagt, Piuccio, ein Gedanke sagt mir, dass du mal Priester werden wirst. dann wirst du Bischof werden, dann wirst du Kardinal werden. Du wärst imstande, auch die Diara auszuschlagen. Du möchtest gern deine Freiheit bewahren. Du möchtest dich begnügen mit dem Käppli Rosso, mit dem roten Käppli begnügen. Wirst du dann für uns beten? Natürlich hat das Kind gesagt, sie, Vater. Was soll ein Kind auch anders antworten, ne? Priester werden, das ist die Berufung, welche nur von Gott kommen kann. Und es ist unmöglich, dass wir können sagen, du wirst mal Priester werden, wenn uns Gott nicht erleuchtet, weil es von Gott abhängt. Ein teuflischer Mensch, der kann sagen, diese Spiritisten, es kommt jetzt bald ein Erdbeben, weil die bösen Geister sehen die Spannung unter der Erde und können auch Prophezeien machen, dass ein Brief ankommt, weil sie sehen. Aber eine Berufung kann, prophezeit kann nur von Gott kommen. Schauen Sie, da ist der Spiritismus, das sind die zentralen Stellen, von da der Teufel wirkt. Sogar hier ist einer, ein solcher Spiritist, der die Leute versammelt und gibt ihnen starke Zigarren zu rauchen und sagt, das will Pater Pia als Buße, dass ihr die raucht, da sind manche krank davon geworden. Aber trotzdem ist er immer noch da. Ich verstehe nicht, wie der nicht weggeschickt werden kann. Da fallen manche drauf herein, weil er die Stimme macht wie Pater Pia und sagt dann einen Haufen Unsinn, das nicht wahr ist. Ne? Da kommt einmal eine Frau zu mir und sagt, bitte Herr Abrech, begleiten Sie mich mit meinem 12-jährigen Sohn zu Pater Pia, denn der war immer gesund, hat gut studiert und jetzt ist er auf einmal wie so blöd geworden. Er sagt alles so sonderbar, er will sich nicht setzen, es kommt ihm zum Fluchen, kann nicht mehr studieren, hat alles unterbrechen müssen, ich verstehe nichts mehr. Wie wir hier ankommen, nehme ich den Jungen bei der Hand, und er war ziemlich groß, zu Pater Pia. Pater Pia kommt uns entgegen und sagt, das sind die Experimente der Mutter, welche das Kind so zugerichtet hat. Die Frau, wie sie das hört, schreit und sagt, ach, ist es also meine Schuld. Schauen Sie ab, ich habe geglaubt, es wäre nicht notwendig, Ihnen das zu sagen. Aber ein Freund hat mir gelehrt, das Tischrücken, das ist die Hauptsache für die spiritistischen Zirkel, wenn sie keine Medium haben, die aus sich selber sprechen, dann tun die Hände alle auf den Tisch legen und da bewegt sich der Tisch mit dem ABC sprechen sie. So hat das die Frau von dem Freund gelernt und als der Freund weg war, hat sie gedacht, will ich mal versuchen, ob ich das auch allein kann. Und tatsächlich hat das schön funktioniert. Wenn sie dann fragt, wer bist du, dann sagt er immer einen Namen, ich bin der Gott des Lichtes oder wer. Also es ist aber meistens immer teuflische Kräfte, die im Spiel sind. So sagt sie, habe ich einmal wieder gefragt, da wollte ich die Nummer vom Lotto haben, die man nie herausgab, und frage, wer bist du? Da hat es das ABC geschlagen, Satan. Ja, tatsächlich. Von dem Tage an ist mein Sohn, jetzt verstehe ich das erst. Fragen Sie doch, Pater Pia, was ich machen soll, damit das Kind geheilt wird. Pater Pia sagt, er soll mal die erste Kommunion machen. Jeder andere Priester hätte doch gefragt, hat er schon kommuniziert? Der war ziemlich groß. Nein, soll mal die erste Kommunion, da sieht man auch den Wert der Kommunion. Pater Pia sagt, warum soll man denn warten, bis der Teufel erst zuerst kommt? Ne? Da ist die Großmutter, die Mutter und der Vater alle zusammen hergekommen und haben alle kommuniziert. Von dem Tag an ist der Junge besser geworden. Nicht auf einmal. Pater Pia sagt, diese teuflischen Sachen, diese Umsessen und Besessenheiten, die gehen nur langsam weg. Manchmal dauert es auch 9 Jahre. Die Einflüsse kommen immer wieder. Ich habe viele solche Fälle, die mir bekannt sind. Also, da sieht man, das sind die Experimente der Mutter. Die hat sich gar nichts dabei gedacht. Manche meinen, das ist wie ein Spaß. Aber der Teufel profitiert da immer. Dadurch, dass wir uns da hinsetzen oder auch die Karten schlagen, das will ja auch Pater Pius nicht, profitiert der Geist der Lüge und tut so, als wenn er uns etwas Gutes sagen wollte. Und dann hat er aber die Einflüsse auch auf den Geist wie auf den Sohn, denn wir sehen es ja wieder im Evangelium, der will nie heraus, sondern er will immer irgendwo hineinfahren, wenn es auch die Schweine sind wie im Evangelium. Ne? Das ist gut, dass ihr das wisst, damit ihr könnt auch selber aufpassen und auch manchmal jemand warnen, wenn sie euch sagen, dass sie dort und dort zusammenkommen. Es kam einer zu mir in Bologna und sagte, ich habe einen 10-jährigen Sohn, der hat die Tuberkulose der Eingeweide und wurde als unheilbar erklärt. Das ist aber so ein braves Kind. Da habe ich dem gesagt, gehen Sie doch persönlich zu Pater Pio. Denn Pater Pio hat mir gesagt, wer will, der kommt. Und wer nicht will, der schickt. Also ist er fortgefahren und wie er wiederkommt, hat er mir das gesagt. Ich habe mich auf der Reihe gestellt mit der Fotografie von meinem Sohn und habe gesagt, Pater Pio, beten Sie für meinen Sohn, der ist so schwer krank. Pater Pio ganz streng sagte, warum zeigst du mir nur den? Pater, es ist der einzige Sohn. Warum zeigst du mir nicht den, den du außer der Ehe hast? Jetzt könnt ihr denken, wie der zusammengefahren ist, weil das nur er wusste. Nicht einmal die Frau wusste es. Da sieht man wieder, dass ihm alles bekannt ist, wenn die Seelen vor ihm sind. Er sagt, er sieht es wie in einem Spiegel. Alles, was wir getan haben, am Guten und Schlechten, das bleibt mit uns, denn was die Hand tut, was die Augen tun, das geht alles vorbei. Aber es geht vom Willen aus. Was wir mit dem Willen tun, das bleibt im Willen. Deshalb können wir vor dem Gericht Gottes nichts wegtun. Da ist alles aufgeschrieben. Das sieht man auch diesem Heiligen, dass ihm nicht mal der kleinste Gedanke auskommt.